Ich fühle mich als Teil einer Gegenwart, in der die Frage der Grundrechte als Frage schon gefährdet ist. Corona, diese Epidemie, wird von denjenigen genutzt, die Frage der Grundrechte aufzuwerfen, die in ihrem eigentlichen täglichen Arbeiten Grundrechte, demokratische Grundrechte, die Zukunft dieser Demokratie jeden Tag mit Füßen treten. Wir müssen uns fragen, wem überlassen wir eigentlich das Feld und das Spielfeld, nach Grundrechten zu fragen. Ja, in den letzten Monaten wurden Grundrechte eingeschränkt und, wie ich finde, zumeist transparent begründet aufgrund der Epidemie. Dass reflexhaft diejenigen, die seit Jahren Demokratie mit Füßen treten, jetzt schreien, wir sind für den demokratischen Staat, wir kämpfen für Grundrechte. Dass diese Leute jetzt hochkamen, war zu erwarten. Die Vehemenz, mit der diese Leute hochkamen, ist sogar für mich erstaunlich. Kurz und knapp gesagt, Neofaschisten haben keine Berechtigung und sollten keine gesellschaftliche Berechtigung erhalten, allen Ernstes uns etwas über Grundrechte zu erzählen. Es kann nicht sein. Ich lasse mir von diesen Leuten nicht sagen, ja, wir sind für die Demokratie und jetzt guck mal hier, die Regierung sperrt uns alle ein und hier kommt jetzt die Diktatur wieder hoch. Das ist gefährlich. Das sollte man auch so benennen und man sollte diese Leute nicht hochjazzen. Das ist eine sehr, sehr harte Zeit. Ich kann jetzt mal von mir ausgehen. Die Frage nach Grundrechten ist in meinem Leben extrem verbunden mit der Frage des Seins. Ich bin nun jemand, der von Freiheit, vom Reisen, von Begegnung, auch von körperlicher Begegnung, von Nähe, von Austausch buchstäblich lebt. Von offenen Räumen, vom Zugang zu offenen Räumen, von der Existenz von offenen Räumen, buchstäblich lebt. Und diese offenen Räume sind zumindest in der ersten Zeit des sogenannten Lockdowns buchstäblich verschwunden. Sie waren nicht mehr zugänglich. Austausch mit Menschen war nicht möglich. Cafés nicht nur als Ort des Kaffeetrinkens, sondern als Ort des Austausches gab es nicht mehr. Konzerte gab es nicht mehr. Begegnungen gab es nicht mehr. Und das zu erleben und das zu fühlen, ist extrem schwer und ja auch zum Teil zerreißend. Wir alle befolgen Regeln, ich befolge Regeln und trotzdem habe ich ein starkes emotionales Bedürfnis, vom Leid und von der Schwierigkeit dieser Situation auch zu erzählen und mit Menschen zu sprechen. Und ich habe die erschreckende Erfahrung gemacht, die mich wirklich sehr verletzt hat auch. Dass nicht mal das Sprechen über Leid möglich war. Keine Corona-Epidemie darf dazu führen, dass Menschen zu Public Shaming aufrufen. Keine Corona-Epidemie darf dazu führen, dass Menschen durch die Straßen laufen, mit ihren Handys Leute abfotografieren, die gerade auf einer Wiese sitzen und ihre Gesichter ins Netz stellen. Es kann keine Rechtfertigung dafür sein. Man kann Menschen kritisieren, man muss sie kritisieren, wenn sie verantwortungslos mit dieser Epidemie umgehen. Ihre Gesichter ins Netz stellen, ungefragt, darf nicht sein. Public Shaming darf keine Lösung sein. Und wer dazu aufruft, begründet mit Corona-Epidemie, lässt einen Geist aus der Flasche, den wir in diese Flasche nicht mehr reinkriegen. Ich halte das für gefährlich. Zu Beginn dieser Corona-Epidemie habe ich mir gedacht, naja, wenn jetzt zum Beispiel dann irgendwann mal Räume wieder öffnen, nicht unbedingt Konzerte wieder möglich sind, das ist wieder ein anderes Thema, aber zumindest Räume wieder öffnen, Cafés, Begegnungsorte. Und wird es ja leichter. Auf eine Art muss ich sagen, seitdem diese Räume offen sind, wurde es für mich fast schwerer. Zu sehen, dass für einige Menschen diese Corona-Epidemie nichts anderes ist als eine nervige Unterbrechung ihres Jet-Set-Lebens, ist beinahe unerträglich. Der Begriff des Nichtpolitischen bekommt hier für mich eine echt neue Bedeutung. Absolutes Nichtsehen von den Schicksalen anderer. Absolutes Nichtsehen. Wie gesagt, das gilt nicht für viele, aber doch für einige. Gesehen werden ist essentiell. Wir müssen wieder in die Lage kommen und wir müssen vielleicht auch neu lernen, Menschen zu sehen mit ihren Schicksalen, sie zu hören, Menschen zuzuhören. Das ist essentiell, sonst können wir einpacken. Ich bin auch nicht frei von der Gefahr, manchmal irgendwie auf 280 Zeichen bei Twitter einfach mal zu leicht einen auszuteilen, ja? Das sind wir, glaube ich, alle. So sind diese Plattformen. Aber nicht gesehen werden ist irgendwie mit das Allerschlimmste emotional, was passieren kann. Ich habe eingangs ja über Räume gesprochen, die verschwunden sind. Wir wissen nicht, wann, wenn wir denn wieder dürfen, wer überhaupt noch da ist. Begegnungsorte, wie zum Beispiel Theater, Kinos, die werden nicht überleben können, wenn sie komplett dem freien Markt zum Fraß vorgeworfen werden. Sie werden es nicht schaffen. Wenn ihnen nicht geholfen wird, wenn sie nicht unterstützt werden, sie werden es nicht schaffen. Und dass wir als Gesellschaft meiner Meinung nach alles dafür tun müssen, um Begegnungsorte am Leben zu halten, ist essentiell. Für uns, für das Miteinander. Absolut essentiell. Ich möchte auf einen anderen Punkt noch kommen, der mir sehr, ja, unter den Nägeln brennt. Es wird häufig die Frage gestellt, naja, wer ist jetzt schuld an dieser aufgeheizten Stimmung? Wer ist schuld an der Situation, in der wir gerade sind? Nehmen wir das Beispiel Amerika. Um Cornel West zu zitieren, der vor zwei Tagen gesagt hat, ja, there is a neo-fascist thug in the White House. Period. Und gleichzeitig gibt es aber die andere Wahrheit, wo Cornel West sagte, we have a system which cannot reform itself. Zwischen den Zeilen sagt dieser große, große, große Mann, burn it down. Vielleicht ist das jetzt der Moment, der gekommen ist. Mit aller Dramatik. Mir fehlen buchstäblich die Worte, wenn ich Bilder aus den USA sehe. Dieses Land, das ich sehr, sehr liebe, in dem ich sehr verbunden bin. Wir sind hier, glaube ich, wirklich unendlich viele Meilen entfernt von der Situation burn it down. Aber es fängt im sehr Kleinen an. Nein, ein neofascist Thug, der seit 3 Jahren im Weißen Haus ist, trägt die Schuld und die Verantwortung an der Eskalation. Aber ein Rassismusproblem, das mit der Sklaverei begann, das im Grunde 400 Jahre alt ist, ist ein viel größeres Problem als dieser eine, seit 3 Jahren dieses Weiße Haus okkupierende Präsident. Wir dürfen Fragen, Perspektiven nicht vergessen. Die sind sehr, sehr, sehr wichtig. Ausgrenzung, räumliche Ausgrenzung, ist auch ein Schritt in eine Situation, die irgendwann mal zur Explosion führen kann. In diesem Grundrechte-Report geht es sehr häufig darum, dass Menschen aus wirtschaftlichen Gründen rausgedrängt werden aus Städten, an den Rand. Wir sehen jetzt zum Beispiel in der Corona-Epidemie, zu was das führen kann. Sehr, sehr häufig sind in solchen Gebäudekomplexen mit irrsinnig vielen Wohnungen auf sehr, sehr engem Raum, plötzlich gibt es da immense Schwierigkeiten mit der Corona-Epidemie. Irrsinnig hohe Fallzahlen. Corona ist auch eine Gerechtigkeitskrise. Ist extrem eine Gerechtigkeitskrise. Zu was es führt, wenn man Menschen Raum nimmt, sieht man auch zu Zeiten von Corona. Man nimmt ihnen Raum, man nimmt ihnen Luft, man nimmt ihnen Vertrauen, man sperrt sie ein, man drängt sie raus, man entmündigt sie und ja, auf eine Art, man entmenschlicht sie. Und irgendwann geht diese Bombe hoch. Während den Anfängen, dass diese Bombe bei uns nicht hochgeht. Das fängt schon mit Sprache an, das fängt extrem mit Sprache an, aber auch mit politischen Handlungen. Wenn Menschen aus politischen Gründen emotional auf die Straße gehen für den Erhalt von Räumen, dann ist das der Aufruf zur Debatte. Das ist der Aufruf zu politischen Handeln. Wenn der Aufruf zur Debatte beantwortet wird, ihr seid ja nur DDR, dann verschrumpfen wir Debatte, wir verschrumpfen Politik, wir verschrumpfen Leid, wir verschrumpfen Not und wir tun etwas zutiefst Gefährliches. Politik, politische Debatte ist nicht gleich Emoji der Venezuela-Flagge. Das ist im ersten Moment witzig, im zweiten Moment langweilig, im dritten gefährlich. Ich wiederhole es noch einmal. Man nimmt Menschen Räume, Luft, Freiheit und das Gefühl zu sein. Und dann geht eine Bombe hoch irgendwann mal, gesellschaftlich. Ich will gar nicht zu viel weiterreden, weil mir dann irgendwann mal die Stimme anfangen wird zu zittern, vor Aufregung und vor Wut. Aber lassen Sie mich zum Abschluss eines sagen. Als die Finanzkrise ausbrach und einige Zeit später zur Euro-Krise wurde, saßen sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, standen, traten auf, schrieben Texte und warnten vor Radikalisierung der Sprache. Es war notwendig und es ist immer noch notwendig, Regierungen für ihr Handeln zu kritisieren. Innerhalb Europas war und ist das notwendig. Es war notwendig zu sagen, was habt ihr eigentlich finanzpolitisch die letzten Jahre gemacht? Aber niemand hat eine Debatte gebraucht nach dem Motto, die faulen Griechen gegen uns. Ressentiments wurden gesät, Jahre bevor Nazis und Faschisten im deutschen Parlament saßen. So zu tun, als trage diese Sprache keine Verantwortung dafür, dass diese Typen jetzt im Parlament sitzen, ist Gaga, pardon my language, und ist verantwortungslos. Diese Sprache hat keiner gebraucht. Außer Leuten, die unbedingt wahnsinnig viel von ihren Zeitungen verkaufen wollten und irgendwelche Klicks haben wollten. Und da ging mediale sprachliche Entgrenzung Hand in Hand mit politischer sprachlicher Entgrenzung. ich lasse es nicht zu, in meinem kleinen Kreis, in dem ich wirken kann, dass Leute sagen, ja, dieser eine Satz, der da gesagt wurde, Augen verdrehen, mein Gott, nein, kein Satz ist zu klein. Sprache macht Klima, Sprache macht Politik. Es gab keine Notwendigkeit, Migration zur Mutter aller Probleme zu erklären. Niemand hat darum gebeten. Es gab keine Notwendigkeit. Man kann politische Debatte anders führen. Aber diese Tür war nun auf. Und in Verantwortung gehen für seine Sprache ist notwendig, um zu verstehen, wieso wir in dieser Situation sind, in der wir heute sind. Wir haben davor gewarnt, jahrelang. An Sprache wurde trotzdem gezündelt. Und bis heute wird an Sprache gezündelt. Wir werden Demokratiefeinde, Neofaschisten, Nazis, nennt die wie ihr wollt. Wir werden ihnen nicht beikommen, wenn wir nicht erstens Sprache verändern und zweitens unsere eigene Verantwortung für die jetzige Situation einfach mal betrachten und analysieren. Wir werden ihnen nicht beikommen. Die werden auf ihrem Spielfeld weiterspielen. Wir sollten unserem eigenen Sandkasten spielen und nicht in derer. Das ist mir extrem wichtig. Und wie gesagt, ich habe einen subjektiven, ja auch emotionalen, politischen, persönlichen Blick auf die Zeit, in der ich lebe. Und wenn ich diesen Grundrechte-Report in der Hand halte, ich habe einige Kapitel gelesen, ziemlich viele mittlerweile, dann ist mein erster Grundgedanke, ich möchte eigentlich gerne einfach nur zuhören und lernen und verstehen von Menschen, die in diesen Themen mehr wissen als ich. Und das tue ich jetzt hiermit und danke von Herzen dabei sein zu dürfen und lernen zu können.